Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Schönen Nachmittag bei einer Folge der Philosophischen Brocken begrüßt Sie Herbert Rachowitz. Wir haben heute im Rahmen der Gespräche Abschlussarbeiten von Postdocs, Docs der Universität Wien, einen Gast, Thomas Santo, der schon einmal in den Philosophischen Brocken aufgetreten ist. Das war allerdings nicht in seiner philosophischen Funktion, sondern mehr in seiner politisch-bürgerlichen Funktion als jemand, der in Ungarn geboren worden ist und der teilgenommen hat an einer Sendung, die wir im Beginn dieses Jahres, im Frühjahr, anlässlich der Debatten um die ungarische Mediengesetzgebung insbesondere gehabt haben. Thomas Santo, das sollte ich aber, bevor wir noch kurz darauf zu sprechen kommen, sagen, hat seine Dissertation vor kurzem abgeschlossen über Bewusstsein, Intentionalität und mentale Repräsentation. Nicht nur hat er seine Dissertation abgeschlossen, wozu ich ihm natürlich herzlich gratuliere, ich kann ihm noch viel mehr gratulieren, dazu, dass die Dissertation gerade angenommen worden ist zur Publikation, und zwar nicht bei irgendeinem Verlag, sondern beim De Gruyter Verlag, der im Zusammenhang mit analytischer Philosophie und Phänomenologie zu einem der renommiertesten Verlage gehört. Das wird uns einen Einstieg geben zu einer Debatte, die wir heute führen wollen, ausgehend von einem Referat, das Thomas Santo gehalten hat beim Österreichischen Kongress für Philosophie dieses Jahr. Vorher nehme ich aber die Gelegenheit wahr, ihn rückblickend auf die Ungarn-Situation nochmal kurz zu fragen, wie es denn nach seiner Einschätzung jetzt steht, insbesondere angesichts der Tatsache, dass gestern, glaube ich, das umstrittene Mediengesetz nun tatsächlich in letzter Instanz vom Parlament beschlossen worden ist.
Ja, vielen Dank, Herbert Rachowitz, für diese nette Einleitung. Und auch, es ist, glaube ich, ganz guter Einstieg, um den Bogen zurückzuschlagen zu den Entwicklungen der letzten Monate in Ungarn, die sich leider meiner Einschätzung nach eher nur verschlimmert haben als verbessert haben. Das Mediengesetz ist vor ein paar Monaten ratifiziert worden und ist mit 1. Juli in Kraft getreten, und zwar lustigerweise oder ironischerweise just am Tag des Endes des Vorsitzes von Ungarn, des EU-Vorsitzes. Das ist vielleicht gar kein Zufall. Was das Gesetz jetzt schon, also nicht unmittelbar das Gesetz, aber was die Implikationen jetzt schon waren, unmittelbar in den letzten Tagen, ist, dass auch in den österreichischen und deutschen Medien ein bisschen erwähnt, dass bereits 600 Journalisten und Journalistinnen aus den staatlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten gekündigt worden sind. 400 weitere sollen noch folgen. Das Ganze ungefähr von 2500 staatlich beschäftigten Journalisten. Also man kann sich ungefähr vorstellen, was das für eine Entlassungslawine ist, eine regelrechte. Ja, also was die Situation betrifft, bin ich sehr skeptisch, zumal eben natürlich die Medien vielleicht die letzten Instanzen waren, die noch sich kritisch oder etwas kritisch zumindest zu Wort gemeldet haben in den letzten Monaten, auch zur neuen Verfassung, die verabschiedet wurde in der Zwischenzeit, die auch ein extrem stark nationalistische Züge trägt, ganz stark sich auf die christlichen Werte beruft, wo so Sachen sogar drinnen stehen, dass der Forint das ungarische Zahlungsmittel ist, muss man sich mal vorstellen, in der Verfassung verankert.
Wie ist denn das eigentlich, die von österreichischer Seite, von ausländischer Seite her, diese Betonung des heiligen Stephan. Ist das Folklore? Ist da mehr dahinter? Ist das Windowdressing? Sind das nur solche Gesten, die in Wirklichkeit ein bisschen lächelnd hingenommen werden? Oder trifft das etwas, was mehr ins Zentrum geht?
Also lächelnd hingenommen glaube ich nicht. Das geht schon mehr ins Zentrum, glaube ich, des neuer starken ungarischen Nationalbewusstseins. Was man vielleicht gar nicht weiß, ist, dass in der ersten Orban-Regierung bereits diese heilige Stephanskrone aus dem Nationalmuseum in einer ganz groß inszenierten Staatsaktion ins Parlament transferiert wurde, wo es sich seither auch befindet. Und das ist schon so ein Symbol des Christlichen, das ist ganz wichtig dabei, das war der erste christliche König. Also Symbol einer christlich-nationalen Volksbewusstsein sozusagen.
Also meine Assoziation ist ein bisschen Jelzin mit Popen. Das ist also eine Fundierung in alten Kultur- und Religionsgut, die diese alten Güter werden quasi verwendet, um eine Legitimation aufzubauen, eine Kette von Legitimation, die auf die im Prinzip liberal, also neoliberale Wirtschaftspolitik sozusagen drüber gebreitet wird in einer Weise. Ne?
Absolut, also das sehe ich ganz genauso. Es ist auch ganz interessant, dass wenn du den Aspekt des Neoliberalismus ansprichst, dass Orban ja auch ganz stark gegen die europäische Wirtschaftspolitik, gegen die Euro-Wirtschaftspolitik auch zunehmend wettert und zunehmend viele Gesetze auch diesbezüglich verabschiedet hat, was natürlich auch sehr gut ankommt bei ein Wählervolk.
Und Coca-Cola wird teurer, weil sozusagen gesundheitsschädliche Lebewesen eine höhere Steuer haben.
Nur die ungarische Salami nicht.
Ja, wir haben uns diesen kleinen Ausflug jetzt geleistet, um die Linie der philosophischen Brocken, die ja nicht nur hochspezifische philosophische Fragen, sondern auch ein bisschen mehr aktuelle und zum Teil auch politische Fragen betrifft, anzudeuten. Das soll es aber gewesen sein. Ich gehe jetzt auf das eigentliche Thema ein und habe ja den Vortrag von Thomas Santo gehört und hatte bei diesem Vortrag den Eindruck, dass es ein wenig die Spitze des Eisbergs gewesen ist. Also da ist sehr viel Arbeit dahinter in Vorbereitung und wahrscheinlich auch in der weiteren Folge. Der Vortrag hat geheißen, wer hat Angst vor grenzenlosen Geistern? Das ist ja schon ein sehr suggestives Thema, das als erstes einerseits an Gespenster natürlich, an die Derridaschen Überlegungen zu Hamlet, zu Unkörperlichen über die Geschichte hinweg als Rumor und als Suggestion gehenden Motiven anspricht. Das wird es aber wahrscheinlich gar nicht gewesen sein bei dir. Was Zweites, was man daran natürlich anknüpft, ist die deutsche Tradition des Geistes, Phänomenologie des Geistes, deutscher Idealismus, eine Rolle von Geistigkeit, die wir heutzutage noch in den Geisteswissenschaften kennen und die für jemanden, der analytisch tätig ist, natürlich zunächst einmal mehrere Kilometer entfernt ist. Darum die erste Frage, welchen Weg hast du genommen, um überhaupt Geister zu begegnen und wie hast du dich vorgesehen gegen die Unbilden, die in der Begegnung mit Geistern hin und wieder doch auch auftreten?
Ja, das ist, glaube ich, ganz treffend ausgedrückt, dass das Kilometer weit entfernt ist, was man vielleicht vermuten würde, die Geschichte des vom deutschen Idealismus angefangen bis zur Philosophie des Geistes, auch die frühe Philosophie des Geistes, steht nicht so sehr hier im Hintergrund. Ausgegangen bin ich von einer erweiterten Fragestellung, die sich aus meiner Dissertation auch ergeben hat, wo ich mich mit dem Problem des Bewusstseins, mit der Intentionalität des Bewusstseins, also die sogenannte Gerichtetheit des Geistes eben auf etwas, das außerhalb dieses Geistes sich befindet oder jenseits der Grenzen von Geistern sich befindet, die Welt, der Gegenstände, andere Subjekte, was auch immer da draußen unter Anführungszeichen ist. Und die Fragestellung, die sich jetzt bei dem neuen Projekt von mir stellt und die sehr breit in Richtung Kognitionswissenschaften, in Richtung Sozialphilosophie, in Richtung analytische Handlungstheorie geht, und dazu dann noch mehr im Verlauf, ist, wo befinden sich, also das könnte man vielleicht als Leitfrage formulieren, wo sind oder gibt es solche Grenzen von Geistern, von Subjekten, wo verlaufen diese Grenzen, deshalb auch der Titel Grenzenlose Geister. Und die Frage lässt sich dann auch erweitern, nicht nur die Grenzen von Individuen oder individuellen Geistern, sondern auch von sozialen Geistern. Und die Frage, die sich da anschließt, haben denn Sozietäten oder kollektiver Gruppen Geister, nämlich eigene Geister?
Da möchte ich so eine Frage zur Klärung dazwischen stellen. Es hat ja auf der einen Seite von dir angesprochen, die Phänomenologie, Husserl zum Beispiel, eine sehr genaue Analyse dieses menschlichen Zustands vorgelegt, in dem wir eben, wie du sagst, auf die Welt gerichtet sind, und diese Gerichtetheit ist nichts Materielles und ist etwas, was wir nicht angreifen können. Also klarerweise können wir zwar das Telefon angreifen und auch anschauen, aber dass wir das Telefon anschauen, können wir nicht anschauen und können wir nicht angreifen. Diese Analysen sind konstitutiv für die Phänomenologie. Aber Geist hat Husserl nicht dazu gesagt. Da muss, glaube ich, ein bisschen was noch dazwischen geschoben werden. Und ich glaube, bei dir zu hören, dass du dich anlehnst an die angloamerikanische Redeweise von der Philosophy of Mind. Mhm. Die Philosophy of Mind, vielleicht sagst du ein bisschen was darüber, wie die differiert, wie sie anknüpft und differiert von Husserl. Mhm. Und dann muss man es zusätzliche Bemerkung noch dazu sagen, dass ja Mind verschieden übersetzt werden kann und Geist ist eine riskante Übersetzung, würde ich sagen. Da würde ich auch gern was hören von dir darüber. Aber die Geister, von denen wir jetzt dann hier in weiterer Folge reden werden, sind sozusagen Produkte der Rückübersetzung ins Deutsche von dieser Bewusstseins-Mind-Geschichte, oder ist das falsch?
Mhm. Nein, absolut. Also da bei der Übersetzung, Rückübersetzung von Mind zu Geist schwingt natürlich viel Falsches, vielleicht auch mit eben Assoziationen zu, oder Falsches, aber historisch vielleicht Umwege, zu große Umwege. Bis hin zu Hegel, etwa eben Phänomenologie des Geistes, das berühmte Werk von Hegel. Aber hier ist mit Geist genau eben dieser seltsame Begriff der Philosophy of Mind, die ja auch Philosophie des Geistes oft übersetzt wird, aus der angelsächsischen Tradition gemeint. Es ist eine gute und schwierige Frage, worin sich die Philosophy of Mind von der Husserlschen Beschäftigung mit der Intentionalität des Bewusstseins, würde eben Husserl sagen, nicht des Geistes, wo da die Unterschiede liegen. Es lassen sich viele Detailunterschiede ausmachen. Ich glaube, eines der Hauptunterschiede ist, dass für Husserl in meiner Interpretation Bewusstsein durch diese wesentliche Eigenschaft, dass Bewusstsein immer Bewusstsein von etwas ist, und das meint ja die Intentionalität des Bewusstseins. Also Bewusstsein ist immer ein Bewusstsein von etwas. Es gibt sozusagen keine leere Blackbox oder so etwas, nichts Inneres, das gefüllt werden muss erst durch etwas, das im Außerwesentlich ist, sondern Bewusstsein ist wesentlich gekennzeichnet durch seine Bezogenheit auf Welt oder auf das, was dem Bewusstsein gegeben ist. Für Husserl ist das, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, für Husserl ist das kein Rätsel, in dem Sinn, dass es ein Rätsel wäre, wie denn dieses eben nicht angreifbare, nicht anschaubare Bezogenheit, das ist ja nicht so etwas wie ein Pfeil, also die Intentionalität ist nicht etwas, ein Pfeil, der nach außen zeigt sozusagen auf die Gegenstände, sondern das besteht in nichts anderem. Husserl nennt das auch die Korrelation von Bewusstsein und Gegenstand des Bewusstseins. Also das ist einfach eine wesentliche, unauflösbare Korrelation. Für die Philosophy of Mind hingegen stellt sich das zunächst genauer als ein Rätsel dar. Wie denn dieses Bewusstsein, dieses oft auch als nicht-materielles, früher von Descartes her gekennzeichnete Etwas, Entität, denn auf materielle, physikalische, durch die empirischen Naturwissenschaften beschreibbare Welt denn gerichtet sein kann. Wie passt, das ist der oft bemühte Slogan auch, wie passt der Geist eben in die materielle Welt und wie schaut denn diese Beziehung zwischen den beiden Sphären aus?
Könnte man das so beschreiben in einem oberflächlichen Beispiel, weil du Zeiger sagst, das ist mir eingefallen. Es gibt eine Kompetenz im Umgang mit Uhren. Die schaut da so aus, dass, nehmen wir mal Analoguhren, wenn man auf die Uhr schaut, man sieht einen Zeigerstand, man sieht, es ist 2 Uhr morgens. Und jeder, der gelernt hat, mit Uhren umzugehen, macht es ziemlich problemlos. Jetzt kann man natürlich auch die Frage stellen, was ist denn verdammt nochmal das Verhältnis zwischen dem Zeiger, der an dieser Stelle so steht, und der Zeit? Wie wir wissen, kann die Uhr stehen geblieben sein. Und dann ist der schöne kooperierte und koordinierte Zusammenhang zusammengebrochen. Und wir haben Anlass zur Frage, dass es nicht eine so schöne Harmonie gibt, dass also das, was du gesagt hast, was für den Husserl selbstverständlich und kein Problem ist, sehr wohl ein Problem sein kann. Würdest du sagen, dass man das Spannungsverhältnis zwischen Husserl und Philosophy of Mind vielleicht so sehen kann, dass der Husserl sagen würde, sicher kann man Zweifel haben, aber damit du sinnvoll die Zweifel formulierst, musst du zuerst einmal wissen, wie die Uhr funktioniert. Weil wenn du nicht weißt, wie die Uhr funktioniert, hast du nie eine Chance, die Frage zu stellen, ob die jetzt vielleicht gerade stehen geblieben ist. Könnte man das so beschreiben?
Jein. Also ich glaube, das Beispiel ist sehr gut, um das Problem zu veranschaulichen. Warum ich Jein sage, ist, weil es Husserl, glaube ich, nicht darum geht, um die Funktionsweise sozusagen, dass man jetzt die Mechanismen des Bewusstseins anschaut, um zu verstehen, wie denn dieses Verhältnis funktioniert. Das wäre genau, glaube ich, eher die Linie sozusagen der Philosophy of Mind, beziehungsweise das, was die Philosophy of Mind an kognitionswissenschaftlichen Modellen zum Beispiel und vornehmlich kritisiert, dass man, und da ist ja die Uhrenanalogie von Leibniz ja auch ein historisch gutes Beispiel, also man wird, nur wenn man das Gehirn oder bestimmte neuronale Zustände oder bestimmte funktionale Zustände, nennt man auch, des Gehirns oder des ganzen Nervensystems auseinandernimmt oder analysiert, beobachtet, wird man da nichts drinnen finden, was denn diese Bezogenheit auf etwas oder die Erlebnisse, die man bewusst hat, da finden wird. Man kann noch so genau sozusagen die Mechanismen der Uhr kennen. Man wird da nichts finden, auch wenn man das in der Mikrostruktur oder in der biochemischen Zusammensetzung analysiert, nichts finden, dass die Erlebnis, diesen Erlebnischarakter von Bewusstsein ausmacht. Ich glaube, das ist ein ganz guter Bogen auch zu dem Thema der sogenannten Extended Mind Diskussion. die mich zunehmend neuerdings beschäftigt und die auch eine ganz neue Strömung innerhalb der Philosophy of Mind und der Kognitionswissenschaften ist, wo man genau auch die Lehren, nicht zuletzt auch die Lehren der Phänomenologie zur Kenntnis genommen hat, stärker im Kontext der künstlichen Intelligenzforschung aufgegriffen, von so Leuten wie Hubert Dreyfus zum Beispiel, an Merleau-Ponty orientiert und auch an Heidegger. Und man sich gefragt hat, warum, wenn man sich anschaut, die künstliche Intelligenzforschung, so hat man immer komplizierter Computer gebaut, immer kompliziertere und genauere Roboter gebaut und irgendetwas ganz Wesentliches scheint dabei nicht zu funktionieren oder zu fehlen, dass nämlich genau in dieser Interaktion mit der Umwelt besteht. Also die Roboter werden zwar was die Software und auch vielleicht was das Make-up sozusagen betrifft, zwar immer komplizierter, aber etwas, was wir spezifisch menschliches und auch wahrscheinlich tierisches, auch weniger entwickelte Organismen haben, dass sie sich an die Umwelt nicht nur adaptieren, sondern einfach mit der Umwelt und mit ihrer Welt interagieren. Was Roboter vielleicht besser können als früher, aber immer noch weitaus, in ganz einfachen Fällen, weitaus schlechter als jedes ganz einfache Tier auch.
Jetzt redest du zwar von den Robotern, aber im Hintergrund redest du ja von Heidegger. Genau. Das sollten wir vielleicht auch noch schnell einschieben. Du hast Dreyfus erwähnt. Der hat ja die Kritik, die Heidegger an Husserl und dessen Bewusstseinsmodell gehabt, aufgegriffen und in diese Richtung der Kritik an der Artificial Intelligence aufgegriffen. Nun ist aber Dreyfus und Heidegger ja auch wiederum sehr weit weg von der Philosophy of Mind.
Ja, Dreyfus ist ein spannender Autor, finde ich, weil er ein ganz früher Kognitionswissenschaftler war und zugleich auch einer der ganz großen und entscheidenden Kritik an der Kognitionswissenschaft und an der Artificial Intelligence geschrieben hat in seinem Buch, was Computer nicht können und dann 10 Jahre später, was Computer immer noch nicht können, und er wird wahrscheinlich in der dritten Auflage das immer noch so formulieren, den Titel. Sie sind weit weg von der Philosophy of Mind, aber zunehmend weniger weit weg. Das ist genau da, wo die Extended Mind-Diskussion einsetzt. Die Frage und die Kritik, die von dieser Extended Mind-Diskussion her an der klassischen Kognitionswissenschaft kommt, an dem sogenannten Computationalismus zum Beispiel, auch eine Kritik, die Dreyfus mit Heidegger formuliert hat. Die Kritik ist, dass es ein falsches Bild vom Geist, vom Bewusstsein, von Organismen ist, dass sie etwas Abgekoppeltes, eben so eine Art Blackbox sind, wo in ihrem Gehirn oder Körper oder innerhalb der Grenzen von diesen Individuen an der Haut, also innerhalb der Grenzen der Haut, des Gehirns, der Schädel und so weiter, irgendwelche internen Computationen, Symbolmanipulationen, also all das, was Computer innerhalb ihrer Hardware tun, ablaufen würden. Und zwar etwas, das abgekoppelt ist von dem, worauf sich denn diese Computationen, Symbolmanipulationen beziehen. Da haben wir wieder die Intentionalität. Das ist ein falsches Bild und wir müssen viel mehr schauen. Wir werden das noch so genau nachbauen können oder versuchen nachzubauen. Es wird deshalb nicht funktionieren, weil da dieser wesentliche Bezug zu dem, worauf sich denn diese internen, sogenannten internen Repräsentationen beziehen, fehlt.
Also Husserl, der ja vor der Intentionalität sehr eindrucksvolle Studien über Symbolmanipulation und Logik und Kalküle, Philosophie der Arithmetik gemacht hat, Husserl wäre ja jemand, den man an der Stelle nennen könnte als ein Theoretiker der Rechenmaschine. Also in dem Sinn, dass er sagt, und diese Sachen analysiert er, ja, das finde ich eine der fast fantastischen Geschichten zu Beginn des 20. Jahrhunderts, analysiert er auf der Basis von Algorithmen die Möglichkeit der automatischen Symbolmanipulation als ein Werkzeug. Und diese Werkzeughaftigkeit, die hängt daran, das analysiert er auch ganz genau, dass man die Maschine so anlegt, dass sie bestimmten vom Menschen vorgefertigten Modellen entspricht. Also zum Beispiel, eine Rechenmaschine. Wir wollen unsere geistige Tätigkeit beim Multiplizieren ein wenig ersparen. Das heißt, wir machen ein Modell des Multiplizierens, wir lagern das aus auf die Maschinen, dann machen das die Maschinen. Das ist auch in Ordnung, wie sie es macht, aber das ist notgedrungen, sozusagen systematisch zurückgebunden dazu, dass wir das, quasi was wir ausgelagert haben, das ist sozusagen Outsourcing von geistigen Tätigkeiten, was dort in der Maschine passiert, ist keine geistige Tätigkeit, sondern das ist sozusagen ein, wie man sagt, Number Crunching, obwohl es auch keine Numbers sind, das ist so ein Crunching, sagen wir mal so, und dann wird es readoptiert, zurückgenommen durch die Tätigkeit des menschlichen Verantwortungsbewusstseins und Verstehens, und dann nehmen wir die Resultate und integrieren sie in unseren Zusammenhang, den wir von vornherein schon vorgesetzt haben. Das wäre sozusagen für Husserl eine ziemlich gute, für diese Phase zumindest gute Beschreibung. Und jetzt liegt in dem, was du sagst, würde ich jetzt mal riskieren zu sagen, liegt ein nächster Schritt, und der nächste Schritt ist die Frage, wenn jetzt der Computer keine Rechenmaschine ist, sondern etwas, was du anziehst oder etwas, was dir eingebaut wird oder etwas, was du verwendest, ohne überhaupt noch mal weiter daran zu denken, wie zum Beispiel dein Mobiltelefon, dann ist es einfach nicht mehr so, dass diese Art von sauberer Korrelation zwischen Formalmodellierung und Reappropriation funktioniert. Und ich glaube, das wäre doch so ein Punkt, auf den du hin willst.
Das ist ein sehr guter Bogen auf diese neuere Extended Mind-Diskussionen, wo es ja genau darum geht, eben diese ausgelagerten kognitiven Prozesse, die in iPhones, in Palms früher, in Rechenmaschinen viel früher passiert sind, sozusagen mit dem kognitiven Akteur, der sie nicht nur gebaut hat, sondern auch diese Tools, diese Cognitive Tools, diese Denkhilfen, die Computer, aber auch ein Blatt Papier sein kann natürlich, verwenden. Und dass man zeigt, dass, und darum geht es ja genau in dieser Extended Mind, und deshalb heißt das Extended Mind sozusagen, weil die kognitiven oder mentalen Prozesse nicht mehr nur im Gehirn oder in einem Subjekt lokalisiert werden, auch nicht einfach eben, wie du richtig sagst, ausgelagert und dann sind sie da draußen in den Computern, sondern es geht um die Interaktion und die Koppelung, man spricht auch von so gekoppelten Systemen, von der Koppelung einer zum Beispiel Rechenaufgabe mit Taschenrechner und mir. Und die kognitive Aufgabe, einen bestimmten Algorithmus auszuführen, der passiert nicht nur in meinem Gehirn und der passiert aber auch nicht nur einfach in der Rechenmaschine, sondern der passiert in der Interaktion, in meinem Verwenden dieses Tools. Nur eine Bemerkung noch zu Husserl, sozusagen zur Verteidigung oder auch sozusagen zur Aktualität von Husserl. Und das habe ich genau versucht, in der DIS zu zeigen. Das ist ein Modell, das Husserl tatsächlich vor seiner antipsychologistischen Wende sozusagen gehabt hat, in der Philosophie der Arithmetik und in früheren Schriften. Und genau dieses Modell hat er dann selber auch kritisiert, ab 1900 schon in den logischen Untersuchungen. Da kommt genau dieses Beispiel auch mit der Rechenmaschine vor, wo er meint, eben auch in der Rechenmaschine werden wir die Bedeutung oder das Kognitive nicht finden, auch wenn wir das noch so genau nachbauen. Also die sogenannten idealen Bedeutungen oder die Bedeutung dieser kognitiven oder mentalen Zustände können in dem Sinn nicht ausgelagert werden, weil die Maschine vollzieht nur mechanische Operationen und es fehlt genau dieser intentionale Bezug auf das, was sie da eigentlich tut.
Das sollten wir konzentrieren oder einsteigen bei dieser Formulierung, die du gerade genannt hast, kognitive Zustände, die kriegt man ja auch nicht im Kaufhaus sozusagen angeboten. Worum handelt es sich bei kognitiven Zuständen? Wir haben jetzt schon ein bisschen von Bewusstsein geredet, wir haben von Intentionalität geredet und bei Kognition denkt man in der Regel darauf, dass man nachdenkt, dass man sagt, ich rechne jetzt, ist das ein günstiger Preis oder ich frage mich, wenn du das gesagt hast, solltest du dann nicht das tun oder so. Das heißt, verschiedenste Formen von Nachdenken. Wenn man diesen Alltagsgebrauch nimmt, dann ist es ein bisschen erklärungsbedürftig, wie man das jetzt zusammennimmt mit den Manipulationen und Formalabläufen von solchen Geräten wie einer Rechenmaschine oder einem Skript, das irgendwo läuft oder so. Also es ist kurz gesagt ein Fachausdruck, die kognitiven Zustände. Und dieser Fachausdruck, der kommt natürlich massiv aus der Philosophy of Mind. Da sollte man vielleicht was sagen dazu.
Das ist sehr gut, dass du das erwähnst. Deshalb allein schon, weil dieser Begriff des Kognitiven ein unglaublich schwammiger ist. In der ganzen Geschichte der Kognitionswissenschaften der letzten 50 Jahre und auch in der Philosophy of Mind spricht man ständig von mentalen und oder kognitiven Zuständen und jeder versteht ein bisschen was anderes darunter. Die Grundidee ist relativ einfach. Kognitive Zustände sind einfach irgendwelche Bewusstseins- oder mentalen Zustände, die einen bestimmten Inhalt haben. Und zwar ist der Inhalt, bestimmt ist der Inhalt eigentlich nur dadurch, dass dieser Inhalt eine bestimmte Funktion, wenn man so will, auf ein bestimmtes Ziel für das Subjekt, das diese Zustände hat, erfüllt. Das heißt, das muss nachdenken ist kein schlechter Ausdruck dafür oder denken, aber ich glaube, das ist schon viel zu weit eigentlich. Also kognitive Zustände können einfach punktuelle Bewusstseinszustände sein. Also das ist nicht unbedingt, wenn man zum Beispiel an Deliberation oder Entscheidungsphasen denkt, das ist schon ein unglaublich komplexer kognitiver Prozess. Wenn zum Beispiel die Ampel auf Rot steht und ich erkenne das, repräsentiere, würden klassische Kognitionswissenschaftler sagen, die Ampel als auf Rot seiend und das führt mich zu einem bestimmten Verhalten. Das wäre ein kognitiver Prozess.
Würde ich einsteigen und finde ich sozusagen sehr interessant, weil es gibt ja zumindest zwei Betrachtungsweisen dazu. Man könnte sagen, das ist das, was uns eingepaukt worden ist, mit beschwörenden Gesten und, so, und sozusagen im Sinn der Konditionierung. Rot Ampel stehen bleiben, so ähnlich wie, etwas in den Mund nehmen, ist einfach zu heiß, ausspucken, sowas ähnliches. Also Direktabläufe. Und man könnte sich sozusagen jetzt als Zuschauer vor die Ampel setzen und könnte sagen, ja, das sind alles dressierte Leute, so wie Ameisen auch bestimmte Rituale des Übergehens haben, so ähnlich eben auch die Menschen. Die kognitiven Zustände sind eine Alternativbeschreibung von dem, was man da sieht, und die haben einen Surplus dazu. Die sind sozusagen reichhaltigere Beschreibungen und es gibt natürlich einen Grund dafür und es muss sozusagen der Zweck und der Wert des Redens von kognitiven Zuständen besteht darin, was man mehr leistet mit dieser ein bisschen reichhaltigeren Beschreibung. Ne?
Absolut, also die meisten kognitiven Abläufe im Alltag und kognitiven Prozesse, das sind genau solche eingeübten, trainierten, man könnte natürlich sagen konditionierten Verhaltensmuster im Prinzip. Zurück auf die Computer und die Rechenmaschine, weil mir das eingefallen ist, an dem kann man das, glaube ich, ganz gut veranschaulichen. Ein kognitiver Zustand in dieser klassischen Variante ist etwas, was der Computer deshalb nicht hat, weil der Computer die Zustände, die es repräsentiert, also 0 oder 1 zum Beispiel, Zustände, die nach bestimmten Softwareentwicklungen berechnet und repräsentiert, diese Repräsentationen haben für den Computer keine Bedeutung. Sie bestimmen zwar sein Verhalten, also wenn 0, 1 bestimmt etwas, dass irgendein Cursor blinkt oder was auch immer, aber das ist ein Verhalten, das rein automatisch abläuft und das heißt nicht viel anders, als dass es für den Computer keine Bedeutung hat. Ich kann mich eben, auch wenn ich noch so konditioniert bin, wenn es, sofern es kein wirklich vegetativer Prozess ist, kann ich mich bei der Ampel so oder so verhalten. Ich kann mein Verhalten steuern, weil diese Repräsentationen für mich eine bestimmte Bedeutung haben. Sie können eben die Bedeutung annehmen oder ich kann mich darauf schulen, umschulen, dass sie eine andere Bedeutung für mich haben. Sie haben eben keine rein objektive, eine rote Ampel hat keine objektive Bedeutung, das ist natürlich reine Konvention und ich kann diese konventionelle Bedeutung für mich annehmen oder nicht. Sie haben für mich eine Bedeutung.
Also der Computer steht vor der Ampel, reagiert auch irgendwie. Er reagiert, indem er Abläufe generiert, die hineinprogrammiert sind, aber es fehlt ihm die Dimension, in der er sich so etwas vorlegt, so eine Frage vorlegt, was soll das jetzt für mich? Oder kann man das sagen? Da ist es mich, ist da natürlich der wichtige Punkt.
Genau, ich glaube, das ist ganz zentral bei kognitiven Zuständen, dass sie eine Bedeutung für das Subjekt haben, und das sind Subjekte oder auch Organismen, Tiere, eine Bedeutung für den Organismus, der sie hat.
Ich denke mir das dann immer so, weil man gerät dann leicht in eine Ecke, wo man sagt, man will unfassbare Dinge, Subjektivität oder sowas retten. Ich sage dann an der Stelle gerne, in dem Moment, in dem es legitim ist zu sagen, der Computer überlegt sich, was das für ihn selbst bedeutet, dass er da drüber geht, dann ist es kein Computer mehr, sondern dann bin ich bereit, ihn Mensch zu nennen.
Absolut, wenn ich sofort. Aber das ist wahrscheinlich genau dieser qualitative Unterschied, denke ich mir mal, oder diese Grenze ist, glaube ich, sinnvoll zumindest zu ziehen. Aber sofern Computer so besser beschrieben werden können, dass man sagt, sie bestimmte 0-1-Zustände haben für den Computer selbst eine Bedeutung und nicht für den Programmierer, der diese Zustände programmiert hat, dann ist es absolut legitim und dann ist es, glaube ich, einfach wissenschaftlich adäquater zu sagen, ja, die Computer denken, haben kognitive Zustände.
Jetzt haben wir aber sozusagen als Arbeitshypothese das mal ein bisschen auseinandergehalten und die Arbeitshypothese funktioniert ja so, dass wir jetzt eine geordnete Annäherung zwischen diesen beiden kognitionsartigen Zuständen haben wollen und das ist ja die Extended Mind Problematik.
Absolut. Die Extended Mind-These besagt im Prinzip, also ganz grob, dass geistige und oder kognitive Zustände nicht an den Grenzen von Individuen Halt machen. Deshalb auch die Frage, wo sind die Grenzen von Individuen, von denkenden Individuen, sondern gleichsam die Welt bevölkern. Was heißt das? Das ist natürlich metaphorisch gesprochen. Das heißt, dass wenn ich mein iPhone brauche, um mich in dieser Straße zurechtzufinden, und das ist die kognitive Aufgabe, die ich habe und die für mich stellt in einer bestimmten Situation, und ich das mit den Google Maps auf iPhone, sagen wir mal, besser, effizienter, schneller machen kann als ohne. Ich laufe sonst herum und ihr herum und weiß nicht, wo ich bin. Dann ist dieses Gerät, dieses Artefakt, das programmiert wurde, das sehr kompliziert natürlich ist, aber das ist egal, das kann auch ein einfaches Werkzeug sein, dann ist dieses Artefakt Teil meiner mentalen Welt, wenn man so will. Und iPhone und mein Gehirn zusammen bilden ein System, das zusammen und nur zusammen eine bestimmte Aufgabe zumindest besser als jeweils für sich allein erfüllen kann. Und die Extended Mind-These ist sozusagen kritisiert, genau, also eine von Descartes her tradierte Konzeption, dass eigentlich das Mentale oder das Geistige etwas ist, das auf den Körper, oder Descartes würde natürlich nicht sagen auf den Körper, sondern auf die Res Cogitans, also auf die geistigen Entitäten von Individuen beschränkt sind. Also alles, was innerhalb von Bewusstsein oder von meinem Gehirn, würden heutige Neurowissenschaftler sagen, sich befindet. Die Extended Mind Freunde sozusagen sagen, nein, das alles, wenn zwei oder drei Entitäten nur zusammen und egal wo sie sich befinden, das ist nicht der Punkt, ob sie sich im Gehirn oder innerhalb vom Nervensystem oder innerhalb von Tieren befinden. Also es ist nicht der Ort entscheidend, sondern welche Funktion bestimmte Entitäten erfüllen, kognitive Funktion.
Sind das sozusagen bibliophile Leute, die Extended Mind Freunde? Wenn man sich eine Bibliothek vorstellt, man schaut die Bibliothek an und sagt, so viel Geist?
Sie sind eher Freunde von Artefakten. Und das ist ein bisschen auch mein, auch von natürlich technologischen meistens Artefakten, ein Hammer, also das Beispiel von, ein beliebtes Beispiel von Heidegger, der zuhandene Hammer wäre nicht so ein gutes Beispiel, weil der Hammer keine kognitive Aufgabe hat. Wenn ich hämmere und natürlich mit meiner Hand allein nicht hämmern kann, einen Nagel, dann ist es aber keine kognitive Task, die da zu erfüllen ist. Und deshalb ist natürlich Bücher, ja.
Handschrift, wenn man bei Heidegger ist, Handschrift hat er sozusagen auch gehabt. Du hast ja vorher schon das Blatt Papier auch genannt. Das Blatt Papier, das ja ziemlich unkontroversiell ein entscheidender Kulturfaktor ist. Also darüber weiß man ja schon seit Jahrtausenden Bescheid, dass ab dem Zeitpunkt, ab dem man etwas niederschreiben kann, man natürlich Werkzeuge hat, um das niederzuschreiben und dass sich der gesamte geistige Zustand der Weltbevölkerung über relativ kurze Zeit dramatisch verändert hat, weil ich da gerade selber Vorlesung drüber gehalten habe. Man muss sich ja vorstellen, dass so etwas wie Vergleichbarkeit von Aussagen im Hinblick auf irgendeine Geltungsbetrachtung unmöglich ist, solange es nur ums Reden sich handelt. Das heißt, wir nehmen etwas, wir verwenden die Schrift, wir schreiben das nieder und damit ändert sich auch der kartesianische Geist. Mhm. Nicht? Also ich glaube, da ist man ziemlich auf festem Boden und damit hast du jetzt auch eine Rückbeziehung definiert von dieser Geistdiskussion in eine medientheoretische Betrachtung und natürlich sozusagen auch allgemein kulturphilosophische Betrachtung. Gibt es jetzt eine Besonderheit, die sich mit den Apparaten verbindet? Du hast das vorher angedeutet, dass die Liebhaber der Extended Mind Theorie weniger fasziniert von Papyri sind, sondern mehr ihre Personal Digital Assistants präferieren.
Ja, also ich glaube, das liegt ganz einfach daran, dass sie stark von selbst auch oft Kognitionswissenschaftler sind und natürlich viel auch mit Computer arbeiten dementsprechend wie wir alle, aber ich glaube, Papier kommt meistens nur dann vor, wenn es darum geht, dass ein wichtiges Beispiel in dieser Extended Mind Diskussion ist ja immer das ausgelagerte Gedächtnis. Und natürlich ist Papier und Bücher bis hin zu kulturellem Gedächtnis, das wir ständig auslagern, aber auch einfach unser Gedächtnis, wenn wir einen Gedanken fassen und einen Aufsatz schreiben oder eine Notiz schreiben für morgen, ein Post-it, Markerl, dann lagern wir sozusagen unser Gedächtnis aus, metaphorisch gesprochen. Und in diesem Zusammenhang wird das erwähnt, aber ich glaube, das ist einfach ein bisschen diese angelsächsisch-technoide und plus kognitionswissenschaftliche Liebhaberei für zum Teil doch sehr komplizierte technische Apparate. Beliebtes Beispiel ist auch, also eines der Urbeispiele ist das Tetris-Spiel, wo die Spielkonsole mit Hilfe der Spielkonsole, der Nintendo-Konsole zum Beispiel, drehen wir die Tetris-Figuren, bevor wir noch im Geiste sozusagen diese Drehungen repräsentieren und ermitteln mit Hilfe der Konsole, wie wir die Figur drehen sollen.
Würdest du das kognitive Leistung nennen?
Das ist eines der paradigmatischen Fälle, die kognitive Leistung, ein kognitiver Prozess genannt wird, wo sozusagen die Drehung mit Hilfe der Konsole zur Ermittlung der Passform und die nur mit Hilfe dieser Konsole geht oder besser geht und schneller geht, und es wurde gezeigt, dass das effizienter und Millisekunden schneller geht als reine eine geistige Drehung, eine mentale Drehung sozusagen dieser Figur, dass das ein kognitiver Prozess ist.
Aber da sind uns die Computer von vornherein und immer überlegen, würde ich sagen, weil wenn nicht ich mich an die Konsole stelle, sondern ich da irgendein Programm machen lasse, dann schlägt mich das mit Sicherheit immer wieder neu. Also da habe ich ein bisschen ein Problem mit der Subjekt-Performance.
Ich glaube, wichtig ist nicht, dass dahingehend nicht zu verstehen, dass da die Spielkonsole selbst den kognitiven Prozess vollziehen würde. Das ist die Spielkonsole und ich als Spieler sozusagen. Diese mentale oder nicht mentale Drehung der Tetris-Figur, das hat ja keine Bedeutung, also keine kognitive Leistung für die Spielkonsole selbst. Das fällt so oder so, in welcher Drehung auch immer. Aber wenn ich mich vor die Aufgabe gestellt sehe, möglichst eine genaue Passfigur zu ermitteln, dann ist das die kognitive Aufgabe. Und um dieses Ziel zu erreichen, interagiere ich mit der Konsole.
Also wenn ich es ein bisschen zusammenfasse, worauf wir jetzt dahin gesteuert sind, dann würde ich sagen, eine Ehrenrettung für einen Bereich, der gehaltvoll, sozusagen geistig, inhaltlich gehaltvoll ist und nicht auf der einen Seite in die Subjektivsphäre hinein alleine fällt und auf der anderen Seite irgendwo in die die unmenschliche Archivseite. Also für ein Plädoyer für eine Lebendigkeit der Begegnung unter der Voraussetzung, dass die einander gegenseitig brauchen und darum es keine zwei Klassen gibt. Die einen sind sozusagen die Herren des Denkens und die anderen sind nur die Sklaven. Die Herren des Denkens brauchen auch diese Geräte, sonst könnten sie das gar nicht machen, was sie sind. Also so scheint es ja ganz attraktiv zu sein. Die Frage, die ich jetzt daran stellen würde, ist, was untersucht man dann im Einzelnen? Wie sehen dann Forschungsprogramme aus, die auf der Basis jetzt weitere Fragen stellen? Ich sage das vor dem Hintergrund, weil mich zum Beispiel etwas interessiert und die Frage wäre, ob das sowas möglich ist. Zum Beispiel hab ich mehrfach versucht, das Funktionieren von Internetprotokollen, die also einfach Softwarekreationen sind, in seiner notgedrungenen Interaktion mit Mitteilungsabsichten und Kommunikationsprozessen von Menschen zu sehen. Würde man so etwas machen oder welche Ansätze gibt es da?
Also zunächst mal philosophisch, glaube ich, ist eine wichtige Vorarbeit und diese These scheint jetzt vielleicht in dieser Darstellung ganz plausibel oder vielleicht auch nicht plausibel, vielleicht auch aber unspektakulär. Philosophisch ist aber hoch umstritten natürlich, ob sie einfach wahr ist. Ob denn tatsächlich der Geist, ob das tatsächlich der Geist über das Subjekt hinaus sozusagen extendiert in die Welt und ob das die Artefakte Teil von kognitiven Prozessen sind. Also eine philosophische Hauptaufgabe ist zunächst mal überhaupt diese These im Detail zu verteidigen, die immer noch sehr, sehr umstritten ist. Ein großer und ganz plakativer Einwand ist auch ein drohender Bahnkognitivismus, könnte man das vielleicht nennen, oder manche nennen das auch kognitive Aufblähung der Welt, sozusagen, was ist dann noch Teil des Kognitiven, wenn Tetris und Bleistifte und so weiter vielleicht Teil von kognitiven Prozessen sind. Und mal auch da Grenzen zu ziehen, wo ist das sinnvoll, solche Prozesse anzusetzen und wo ist es dann auch nicht mehr sinnvoll. Was konkrete kognitions- und computerwissenschaftliche Projekte betrifft, da muss ich sagen, dass ich mich zu wenig auch auskenne, aber ich glaube, die Richtung ist grundsätzlich, dass man in der künstlichen Intelligenzforschung versucht, diese Einsichten auch wirklich, was die Programmierung von Robotern und von intelligenten Systemen oder eben auch von Computerprogrammen betrifft, umzusetzen. Das heißt, wie das genau aussieht, da kenne ich mich einfach zu wenig aus, aber ich glaube, und das war ja schon die Urkritik von Dreyfus, dass man Roboter, und das vielleicht sollte man noch erwähnen, es gibt ja drei so Schlagwörter in der Diskussion, die drei sogenannten E-Thesen, also so, der Buchstabe E, also Embedded, Enacted, Embodied und Extended Mind oder Computer. Das heißt, sie sollen interagieren und aktiv mit ihrer Umwelt umgehen, so wie wir Menschen das ja auch tun und nicht nur einfach Befehlsempfänger sind, eben wie die meisten Computer heute noch. Also das Enacted, dann Embodied, zu beachten, dass wir natürlich leibliche Wesen sind, die nicht eben einfach nur eine Hardware haben, das unbeweglich im Raum steht, sondern verleiblicht sind und aktiv umgehen mit diesen Werkzeugen. Und das sollen auch Roboter zunehmend können. Extended eben, also diese Ausgedehntheit von kognitiven Prozessen. Und Embedded, und da vielleicht den Bogen zurückzuschlagen zur Intentionalität, dass wir eingelassen sind, wenn man so will, oder immer schon bezogen sind auf diese sogenannte Außenwelt, die eben gar nicht so eindeutig nur einfach eine Außenwelt ist, im Gegensatz zu einer geistigen Innenwelt, einer kartesianischen vielleicht.
Ich möchte zum Ende vielleicht noch einen kleinen Test machen für diese Ideen, der anknüpft an dem, womit wir begonnen haben, nämlich mit Philosophy of Mind und der Übersetzungsschwierigkeit. Mhm. Eine sehr traditionelle Art, das zu betrachten, könnte ja folgendermaßen aussehen, dass man sagt, und mir ist es in dem Gespräch eigentlich auch mehrfach so gegangen, dass man sagt, verdammt nochmal, welche Sprache spreche ich eigentlich? Spreche ich Englisch oder Deutsch? Mhm. Es ist eine bekannte und kaum zu überwindende Schwierigkeit, dass man das, was die englische Sprache mit Mind sagt, verzerrt, auseinanderzerrt, über Bewusstsein und Geist zu reden oder umgekehrt konfundiert, wenn man es mit Mind sagt. Und das heißt, meine Schwierigkeit in dem Zusammenhang ist eigentlich immer die, dass ich nicht weiß, rede ich jetzt als Deutscher über das in Deutsch, über das, was die Engländer auf Englisch sagen, oder sollten nicht die Engländer besser auf Englisch mit Mind über das reden, was ich auf Deutsch mit Bewusstsein oder Mind sage, wie immer das ist sozusagen ein bisschen ein Spiegelkabinett, aber die Pointe, die ich machen will, ist, Sprache als eine solche Vorgabe von Mechanismen im weitesten Sinn ist eigentlich immer schon wahrgenommen worden als Teil des Gehaltes.
Mhm. Das ist ein, glaube ich, ganz wichtiger Schluss, auch Schlussbemerkung, der Bogen zur Sprache. Sprache ist natürlich das entscheidende Tool, wenn man so will, dieses kognitive Werkzeug, in das wir auch, wenn man so will, oder in das unser Denken und in alle unsere Bewusstseinszustände auch immer schon eingelassen sind. Also man kann natürlich Sprache auch als nur einfach einen weiteren Tool, Artefakt, und das ist ja ein Artefakt, wenn man so will, ein menschliches, sehen, oder man sagt, dass Sprache und Begrifflichkeiten etwas sind, in das wir oder mit Hilfe dessen oder als Medium Bezug auf etwas, das nicht rein geistig, irgendetwas Abgekapseltes, Individuelles, Nicht-Weltliches ist, immer schon durch und mit Sprache bezogen sind, aufeinander auch bezogen sind, nicht nur auf die Welt, sondern natürlich auch in lebendiger Kommunikation mit anderen Geistern.
Also extended in dem Ding. Ich glaube, das ist eine Themenstellung und eine Aufgabe, mit der wir hier gut schließen können, weil wir sie sicher nicht ausschöpfen können. Danke, Thomas Santo, für das Gespräch.
Ja, ich danke.